Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Staats- und Regierungschefs der EU haben ihren Streit über den Haushalt beigelegt. Nach zähen Verhandlungen einigten sie sich heute in Brüssel auf einen Finanzrahmen. Ob er umgesetzt wird, ist allerdings offen. Die vier großen Fraktionen im Europaparlament lehnen den Kompromiss ab. Der Entar-Entwurf sieht eine Obergrenze von rund 960 Milliarden Euro bis 2020 vor. Es wäre das erste Mal, dass die EU in einer Finanzperiode weniger Geld ausgeben will.
Selbst David Cameron, den Europa eher selten amüsiert, entfuhr auf die Frage, ob er nun froh sei, ein knappes Ja.
Prime Minister, are you happy?
Ja.
Kein Wunder, er hat auch ziemlich viel von dem bekommen, was er wollte. Europa wird in der nächsten siebenjährigen Finanzperiode erstmals weniger Geld zur Verfügung haben als zuvor. Der britische Beitragsrabatt bleibt erhalten. Das stört nicht allzu sehr, dass der britische Nettobeitrag dennoch steigen wird. Ganz Ähnliches muss die Kanzlerin vertreten. Sie hat zwar erreicht, dass die ostdeutschen Länder nicht ganz aus der europäischen Förderung herausfallen, aber insgesamt wird Europa für Deutschland deutlich teurer. Auch deshalb, weil es die Rückzahlung nicht verbrauchter Gelder künftig nicht mehr geben soll.
Wenn wir auch einen Sparhaushalt in gewisser Weise gemacht haben, weil wir alle mit Konsolidierungsaufgaben betraut sind, dann sollen aber diese Mittel nicht sozusagen durch die Hintertür wieder zurück nach Hause fließen, sondern wir wollen einen Beitrag dazu leisten, dass sie nun dann wirklich auch in Europa ausgegeben werden können.
Das freute dann auch Kommissionspräsident Barroso. Zwar bekommt er 100 Milliarden weniger als gewünscht, aber die darf er dann auch ausgeben. Ich muss einsehen, dass diese politische Einigung heute das Höchstmögliche war, was die Regierungschefs einstimmig vereinbaren konnten. Insgesamt bekommt die EU etwas weniger als 1% der europäischen Wirtschaftsleistung, also etwa 2% aller Steuereinnahmen. Und nach wie vor verspricht der Finanzplan deutlich mehr Geld, als die EU tatsächlich zahlen kann. Das bleibt ein Hindernis für die noch völlig offene, aber nötige Zustimmung des Europäischen Parlaments. Nicht das einzige. Gewiss ist das Zahlenwerk noch nicht bis ins Detail durchschaubar, aber die größten Posten, die Mittel für Agrar- und Strukturpolitik, wurden zwar ein wenig gekürzt, aber sie bleiben die größten. Umgekehrt steht für die Förderung von Wachstum künftig zwar mehr Geld zur Verfügung, aber weit weniger als geplant. Ein wirklich zeitgemäßes Europa entsteht durch diesen Finanzplan nicht. Es wird allenfalls ein bisschen modernisiert.
Mehr zu der Einigung beim EU-Haushaltsgipfel finden Sie auf tagesschau.de. Dort beantworten wir ausführlich die wichtigsten Fragen zu den Einzelheiten des in Brüssel erzielten Kompromisses. Die politische Zukunft von Bildungsministerin Schawan soll in einem Krisengespräch mit Bundeskanzlerin Merkel erörtert werden. Nach Angaben eines Regierungssprechers steht der genaue Zeitpunkt aber noch nicht fest. Schawan wurde heute von einer Südafrika-Reise in Berlin zurückerwartet. Die Universität Düsseldorf hatte vor 3 Tagen ihren Doktorgrad wegen vorsätzlicher Täuschung aberkannt. Schawan will die Entscheidung vor Gericht anfechten. Zu weiteren Einzelheiten jetzt Ulrich Deppendorf aus unserem Hauptstadtstudio.
Ob es heute Abend noch zu einem Treffen von Angela Merkel und Annette Schawan kommen wird, ist momentan noch unklar. Wenn nicht, dann wird es wohl morgen stattfinden. Es wird für beide Seiten auf jeden Fall kein einfaches Gespräch. Annette Schawan ist eine der engsten Vertrauten der Kanzlerin und sie will kämpfen gegen die Entscheidung der Universität Düsseldorf. Sie erhält dabei weitere Unterstützung nicht nur aus ihrer Partei, sondern auch aus der Wissenschaft. Bislang hat sie einen Rücktritt offen gelassen. Dennoch, so die meisten Beobachter hier in Berlin, wird sie am Ende diesen Schritt wohl gehen, um weiteren Schaden für die schwarz-gelbe Bundesregierung zu verhindern. Es wäre ein Akt der Loyalität von Annette Schawan, denn sie weiß auch, Angela Merkel kann im Wahljahr keine, ob zu Recht oder zu Unrecht, angeschlagene Ministerin benötigen. Und ein Gerichtsverfahren wird sich eher länger hinziehen. Obwohl schon über Nachfolger spekuliert wird, noch herrscht heute Abend hier in Berlin eine Art Schwebezustand über die Zukunft von Annette Schawan. Und damit zurück zu Marc Bartor.
Der nächste Bundestag wird am 22. September dieses Jahres gewählt. Bundespräsident Gauck legte das Datum heute offiziell als Termin fest. Er folgte damit einer entsprechenden Empfehlung der Bundesregierung. Am 22. September finden außerdem in Hessen Landtagswahlen statt. FDP-Chef Rösler sieht sich durch Äußerungen des Präsidiumsmitglieds und hessischen Landesvorsitzenden Hahn nicht diskriminiert. Hahn hatte in einem Interview Röslers Herkunft thematisiert und in Frage gestellt, ob die Gesellschaft schon so weit sei, einen asiatisch aussehenden Vizekanzler noch länger zu akzeptieren. Rösler sagte, Hahn sei über jeden Verdacht des Rassismus erhaben. Als Integrationsminister habe er in Hessen erfolgreich gewirkt. 2 Tage nach seiner Ermordung ist der tunesische Oppositionspolitiker Belaid beigesetzt worden. Zehntausende protestierten beim Trauermarsch gegen die Regierung. Am Abend bekräftigte Premierminister Djebali seine Pläne für eine Kabinettsumbildung, trotz des Widerstands aus seiner eigenen Partei. Unabhängige Experten sollen demnach bis zu einer Neuwahl die Amtsgeschäfte übernehmen. Djebali will damit offenbar versuchen, die aufgeheizte Stimmung im Land zu beruhigen.
Das letzte Geleit wurde zum beeindruckenden Protestmarsch, Gedenken an den ermordeten Politiker Shokri Belaid. Er galt als scharfer Kritiker der Islamisten und trat für die Trennung von Staat und Religion ein. Viele Menschen machten heute die regierende Ennahda-Partei für den Mord verantwortlich. Es gibt keine Gerechtigkeit, meint sie. Nichts hat sich seit der Revolution verbessert. Es gibt keine Arbeit. Es hat sich nichts geändert. Mit Militärschutz wurde der Sarg von Shokri Belaid zum Friedhof gebracht. Seine Witwe begleitete ihren Mann auf seinem letzten Weg. Trauer und Verzweiflung, das war das beherrschende Gefühl auf dem Friedhof. Doch plötzlich gab es wieder Konfrontation. Tränengas zwischen den Gräbern, die Polizei feuerte in die Menge. Jugendliche hatten zuvor Autos angesteckt. Immer wieder provozierten sie Auseinandersetzungen. Gleichzeitig war heute zum Generalstreik aufgerufen worden. Viele Geschäfte blieben geschlossen. In der Innenstadt patrouillierte massiv Militär, während am Friedhof die Auseinandersetzungen immer heftiger wurden.
Die Beerdigung war ständig von Zwischenfällen begleitet. Die Polizei feuerte Tränengas, Demonstranten warfen Steine. Und so wurde diese Beerdigung auch zu einem Symbol gewissermaßen für die Situation von Tunesien heute. Sie ist extrem angespannt.
In den USA musste jetzt der künftige CIA-Direktor Brennan vor dem US-Senat Rede und Antwort stehen. Die Anhörung im Geheimdienstausschuss war Teil des Verfahrens, mit dem Brennan auf seinem Posten bestätigt werden muss. Dabei ging es vor allem um Maßnahmen im Antiterrorkampf, darunter umstrittene Verhörmethoden und die gezielte Tötung mutmaßlicher Terroristen durch Drohnen. Brennan verteidigte den Einsatz der unbemannten Fluggeräte.
Stoppt das Morden durch die CIA. Bereits vor der Anhörung spielten sich im Senat tumultartige Szenen ab. Brennan ist der Architekt des geheimen Drohnenprogramms und damit der gezielten Tötungen ohne Richterspruch und Verfahren. Dass nun auch US-Bürger vorbeugend getötet werden dürfen, sorgt für unbequeme Fragen. Hat nicht jeder Amerikaner das Recht zu wissen, wann seine Regierung ihn töten lassen will? Der Präsident hat immer darauf bestanden, dass diese Einsätze legal sind und auf eindeutigen Geheimdienstinformationen basieren. Brennan, der auch wegen umstrittener Verhörmethoden wie dem inzwischen verbotenen Waterboarding in der Kritik steht, ist nicht nur der engste Sicherheitsberater Obamas. Auch unter George W. Bush war er bereits ein wichtiger Vertrauter als Chef des Nationalen Antiterror-Centers. Töten per Knopfdruck, gesteuert aus den USA, durchgeführt von unbemannten Flugobjekten. Dieser Krieg des 21. Jahrhunderts ist unter Brennan erheblich ausgeweitet worden. Bei der Anhörung hat der designierte CIA-Direktor dies noch einmal verteidigt. Die Senatoren haben es Obamas oberstem Terrorberater nicht leicht gemacht. Sein Vorstellungsgespräch glich einem Kreuzverhör. Am Ende werden sie ihn aber dennoch durchwinken. Beide Parteien sind im Prinzip für die neue Kriegstaktik, auch wenn Menschenrechtler laut dagegen protestieren. Und auch die sonst so gespaltenen Amerikaner sind in diesem Punkt erstaunlich einig. 83% sind für gezielte Tötungen, solange sie nicht US-Bürger treffen.
Immer mehr Menschen fliehen vor der Gewalt in Syrien außer Landes. Nach Angaben der Vereinten Nationen sind es derzeit fast 5000 Menschen täglich. Seit Beginn des Konflikts in Syrien vor knapp 2 Jahren hätten rund 780.000 Menschen ihr Heimatland verlassen. UN-Generalsekretär Ban kritisierte das harte Vorgehen der Truppen von Präsident Assad gegen die Zivilbevölkerung und die andauernde Bombardierung von Dörfern.
Im Irak sind bei einer Anschlagsserie mindestens 35 Menschen getötet worden. In der Hauptstadt Bagdad explodierten 2 Autobomben auf einem beliebten Markt. 2 weitere gingen 100 Kilometer weiter südlich hoch. Eine 5. Bombe explodierte in der Pilgerstadt Kerbala. Betroffen waren überall Stadtteile, in denen vor allem Muslime der schiitischen Glaubensrichtung leben. Zu den Anschlägen bekannte sich bislang niemand. Seit dem Abzug der amerikanischen Soldaten herrscht im Irak ein Machtkampf zwischen der schiitischen Bevölkerungsmehrheit und der sunnitischen Minderheit.
Der Essener Konzern ThyssenKrupp will im europäischen Stahlgeschäft mindestens 2000 Stellen abbauen. Betroffen sind vor allem das Ruhrgebiet und der Standort Neuwied. Durch mögliche Firmenverkäufe könnte die Belegschaft noch weiter schrumpfen. Mit den Sparplänen will das Unternehmen wieder wettbewerbsfähiger werden. ThyssenKrupp ist durch die weltweite Stahlkrise, aber auch durch milliardenschwere Fehlinvestitionen in die roten Zahlen gerutscht.
Stahl, ein Mythos des Ruhrgebiets. Stahlkocher bleibt man bis zur Rente, galt früher. Jetzt streicht ThyssenKrupp zum 2. Mal innerhalb von 3 Jahren Stellen, die meisten in Deutschland. Der Konzern will bis Herbst 2014 Werke schließen, an anderen zumindest Teile der Produktion stilllegen.
Geplant ist sind Personalanpassungen in Höhe von 2000 Mitarbeitern. Ob diese Zahl konkret jetzt so bleibt und was das für die einzelnen Standorte bedeutet, werden wir jetzt im Gespräch mit den Arbeitnehmervertretern diskutieren und dann auch festlegen.
Zusätzlich möchte ThyssenKrupp nämlich noch einen Standort verkaufen. Dadurch könnten nochmal bis zu 1800 Stellen wegfallen. Die Mitarbeiter schwanken zwischen Wut und Hilflosigkeit.
Weiterarbeiten und mal schauen, was die beschließen.
Alles, was man vorher vor der Wand gefahren hat, muss jetzt irgendwo wieder rausgeholt werden.
Die Stahlsparte hatte zuletzt Schwierigkeiten. Hohe Energie- und Rohstoffpreise seien schuld, sagt das Unternehmen. Außerdem kauften Kunden wie europäische Autobauer wegen der Krise weniger. Gewerkschafter dagegen machen milliardenschwere Fehlinvestitionen, etwa in Brasilien, mitverantwortlich. Dadurch sei zu wenig in deutsche Standorte investiert worden. Sie sind daher skeptisch, ob es bei den maximal 3.800 Stellen bleibt.
Das ist schon eine bittere Nachricht, weil wir eigentlich gedacht hatten, mit dem Programm, das wir 2010 gefahren haben, wären wir auf der sicheren Seite, wären wir zum Thema Personalabbau eigentlich durch.
Mit dem Stellenabbau will ThyssenKrupp 500 Millionen Euro einsparen und das Unternehmen so wieder aus der Verlustzone holen.
Bei den alpinen Skiweltmeisterschaften in Schladming hat Maria Höfel-Riesch Gold in der Superkombination aus Abfahrt und Slalom gewonnen. Ihre Konkurrentinnen Tina Maze und Nicole Hosp verwies die Doppel-Olympiasiegerin auf die Plätze 2 und 3.
Der emotionale Höhepunkt für Maria Höfel-Riesch heute am frühen Abend auf der Medal Plaza in Schladming. 4. WM-Medaille, der 2. WM-Titel ihrer Karriere. Der erste in der Superkombination. Nach der Abfahrt lag sie auf Rang 4, nur 2 Zehntel jedoch ihr Rückstand auf die Halbzeitschnellsten. Im Slalom fand die Patenkirchnerin die richtige Mischung aus Attacke und dosiertem Risiko. Das Ergebnis erst einmal eine klare Bestzeit, die auch noch Bestand hatte, als die Favoritin Tina Maze als letzte Läuferin ins Ziel kam. Die Zeit der Deutschen aber klar verfehlte.
Dass dann die Tina im Slalom langsamer ist wie ich, das war auch für mich eine Riesenüberraschung. Und es waren solche Emotionen, weil es ist doch nochmal ein Riesenunterschied zwischen Gold und Silber. Und ja, ich bin total überwältigt. Das ist so ein tolles Gefühl.
Wieder ganz oben zu stehen, vor der Besten dieses Winters. Aber wenn es drauf ankommt, war auf Maria schon immer Verlass.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 9. Februar.
Westlich des Tiefdruckgebiets über Polen strömt weiter Kaltluft zu uns und sorgt für ein wolkenreiches und winterliches Wochenende mit örtlichen Schneeschauern. In der Nacht klart es regional auch mal auf, verbreitet ist es aber stark bewölkt und gebietsweise fällt Schnee oder Graupel. Im Nordwesten bleibt es häufig trocken, dennoch muss allgemein mit glatten Straßen gerechnet werden. Morgen gibt es bei meist dichten Wolken vor allem ganz im Süden, in den zentralen Mittelgebirgen sowie zwischen Ostsee und Erzgebirge Schnee. Größere Chancen auf etwas Sonnenschein bestehen im Westen. Der Wind weht morgen meist schwach, vorwiegend aus Nordwest. Heute Nacht fast überall Frost, nur auf den ostfriesischen Inseln um 0, sonst bis minus 9 Grad. Morgen Höchstwerte zwischen minus 5 Grad im Erzgebirge und plus 3 am Niederrhein. Am Sonntag ist es teils stark bewölkt, teils freundlich. Am Abend beginnt es im Westen und Südwesten leicht zu schneien. Vor allem hier gibt es auch am Rosenmontag Schnee oder Schneeregen, sonst bleibt es weitgehend trocken. Dienstag mal Sonne, mal dichte Wolken und am ehesten im Süden Schnee.
Um 0 Uhr sind wir wieder für Sie da, mit Tom Buro und diesen Tagesthemen. Warten auf eine Entscheidung, die Schicksalsstunden der Annette Schavan und neue Bescheidenheit, EU will erstmals mit weniger Geld auskommen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.